Wir sind wieder da, hier bei Hinter vorgehaltener Hand.
Der Afterwork Talk, unseren neuen Podcast.
Ich bin Lino.
Und ich bin die Janina. Hallo zusammen.
Wir haben heute wieder ein schönes Thema für euch vorbereitet. Und ich fange hier an aus dem ganz einfachen Grund, weil die liebe Janina erzählt euch jetzt mal gleich ein paar Fakten. Wir fangen heute ein bisschen faktischer an und erzählt euch jetzt mal ein paar Fakten rund um das Thema Generationsproblematik.
Ja, spannendes Thema wie immer, aber es gibt ja auch Gründe, warum wir es ausgesucht haben. Also wie Lino schon gesagt hat, wir fangen jetzt ein bisschen mit Fakten an. Und zwar, welche Generationen gibt es denn überhaupt? Und interessanterweise hören wir viel über die stille Generation, Babyboomer, Generation X, Millennials oder auch Generation Y genannt und Generation Z. Und wir haben uns immer gefragt, was ist das überhaupt? Letztendlich werden diese Menschen tatsächlich nach ihrem Geburtsjahr einkategorisiert in diese Bezeichnungen stille Generation, Babyboomer etc. Und anhand ihres Verhaltens oder wie sie sich benehmen, wird das Ganze dann an dem Geburtsjahr festgemacht. Wir beide haben uns im Vorfeld ein bisschen darüber unterhalten und fanden das auch ganz, ganz spannend, weil wir uns dann auch überlegt haben, passen wir dann da rein?
Ja, also wir fanden es, ich möchte gleich dazu sagen, wir fanden es nicht nur spannend, sondern auch kontrovers. Weil grundsätzlich, das will ich hier vorwegnehmen, dieses Thema einkategorisieren ist
schwierig.
Oh ja.
Oh ja. Ich habe halt geschaut, warum wird das Ganze nach Geburtsjahr eingeteilt und was sind die Inhalte dieser Kategorien? Das habe ich mich halt gefragt, weil man kann das jetzt diese Definition runterlesen, aber da bin ich immer nicht so der Freund davon. Und dann habe ich geschaut und letztendlich ist es so ein bisschen die Entwicklung der Wirtschaft, Entwicklung der Technologien, was es unterschiedlich zwischen diesen Jahren halt einfach, was da passiert ist. Das bedeutet, wir haben halt einmal Menschen, die zu Kriegszeiten praktisch geboren worden sind. Und wir haben Menschen, die mit iPhone, iPads oder anderen digitalen Medien schon praktisch durch den Geburtskanal geflutscht sind, die jetzt in der Arbeitswelt
durch den Geburtskanal gerutscht sind, ist ja geil.
Ich fand's gerade gut. Jetzt hör doch mal auf.
An dieser Stelle, das lassen wir drin. Ich sehe es vor meinem inneren Auge, wie ein Kind heutzutage mit iPhone 15 Pro durch den Geburtskanal rutscht. Das ist der Grund, warum die Kaiserschnittrate so hoch ist.
Okay. Weil das Handy nicht durchkommt.
So, also erzähl mir jetzt mal bitte, ich habe keine Ahnung, was ist denn bitte die stille Generation? Das habe ich jetzt das erste Mal gehört von dir.
Das sind Menschen, die tatsächlich von 1922 bis 1945 geboren sind, also mitten in der Kriegszeit. Und das ist halt, da hat man nichts, sage ich jetzt. Und jetzt haben wir halt eine Generation Z, die, wie gesagt, die Handys im Geburtskanal haben.
Geil, cool. Also das finde ich eine gute, weil das stellt jetzt für mich eine Spanne dar. Damit kann ich jetzt was anfangen. Gut, okay.
Ja, wir haben eine Entwicklung von Wirtschaft, eine Entwicklung von Technologien. Wir haben eine Entwicklung in Wohlstand. Wir haben eine Entwicklung in Konsumverhalten. Und das trifft jetzt, und das ist halt das Neue in der Arbeitswelt, das trifft jetzt aufeinander. Also nicht vielleicht jetzt Menschen, die 1945 geboren sind, die sind jetzt ja nur noch sehr, sehr selten anzutreffen in den Teams, in den Firmen. Aber die ganzen anderen Generationen treffen aufeinander und haben tatsächlich schon an der einen oder anderen Stelle Kommunikationsschwierigkeiten. Oder äußern, ja, ist die Generation Y oder Z arbeitsfaul? Weil man tatsächlich ein ganz anderes Arbeitsverhalten gezeigt halt hat.
Da macht sich hier direkt den riesengroßen Punkt auf, dass die arbeitsfaul sind. Das ist wirklich, da hast du dir jetzt aber direkt, zack, am Anfang erstmal ein Ei gelegt. So, ja, sind sie arbeitsfaul? Wir steigen direkt ein. Komm, get into it.
Ich bin der Meinung, dass das nicht so ist, sondern tatsächlich eine Verschiebung stattgefunden halt hat. Und zwar früher gab es tatsächlich auch nicht so viel Entertainment um einen rum. Da hat man gelebt dadurch, dass man sagt, ich gehe zur Arbeit. Man war bei der Arbeit, ist nach Hause gegangen und hat dann dort seine Zeit mit der Familie verbracht. Da gab es nicht so viel Konzerte in dem Maße. Da gab es nicht so viel Fernsehen, Konsumverhalten.
Social Media,
Instagram, whatever. Also es gab einfach gar nicht diese Möglichkeiten, sich noch irgendwie anderweitig zu beschäftigen. Das wurde auch erstmal so gar nicht angefordert.
Teilweise hat man sich ja auch ein Stück weit über die Arbeit definiert.
Ja, Genau. Und jetzt ist es halt so, dass man doch schaut, und das ist so ein Wort, was häufiger auftaucht, Work-Life-Balance. Was möchte ich eigentlich für ein Leben haben? Was muss ich dafür tun, um mir dieses Leben zu leisten? Das ist ein ganz anderer Ansatzpunkt von wie man halt auch groß geworden ist, was einem anerzogen worden ist, was man gesehen halt hat. Und da ist halt der Punkt, dass man dann schon, ich denke mal, die Generation, die sagt, mein Leben besteht aus Arbeit, ein Problem damit hat, wenn jemand sagt, bei mir halt nicht, weil mein Konsumverhalten oder das, was für mich ein schönes Leben ist, bedeutet, da muss ich vielleicht nur 5 Stunden am Tag für arbeiten. Und das, wenn das halt in der Kommunikation nicht klappt, dann versteht man das halt auch nicht, dass man sagt, okay, man ist halt einfach in einer anderen Ära groß geworden, die zu anderen Mindsets geführt halt haben und man sich dann halt überlegt, okay, wie kriegt man das Ganze jetzt in einen Einklang? Und ja, das ist, glaube ich, diese Problematik. Und wir hatten das ja auch im Vorfeld, dass man sagt, dafür gibt es jetzt Coaches, die das versuchen, uns zu erklären oder welche Tools kann man da anbringen. Ich glaube, es hat halt viel damit zu tun, Verständnis zu zeigen und auch nachzufragen, weil, und das ist halt mein Statement, man muss am Ende auch ein bisschen auch an die Wirtschaft denken. Die Frage ist, stehe ich jetzt im Fokus mit meinem Leben? Die würde ich dir jetzt so stellen. Also reicht es aus, die deutschen Strukturen mit der Wirtschaft am Leben zu erhalten, mit einem Sozialstaat, indem man sagt, ich gucke jetzt, mit 5 Stunden komme ich zurecht? Oder aber müsste ich jetzt wieder mich voll aufopfern? Und ich glaube, das ist halt so immer dieser Gedanke, der da häufiger doch aufkommt, weswegen dann jemand sagt, man wäre faul.
Und das ist das Witzige. Dieser Gedanke kommt auf bei Generationen, die schon länger im Arbeitsleben sind und die jüngeren Generationen, die zum einen noch nicht so lange im Arbeitsleben sind, zum anderen aber auch eben einen anderen Background haben, anders aufgewachsen sind, die stellen sich diese Frage gar nicht. Ja, die haben nicht die Frage, dass, also ist mein Ansatz in einer jungen Generation jetzt womöglich einer, der nicht funktional ist für das Gesamtkonstrukt Wirtschaft, ja, oder Wirtschaftlichkeit. Diese Frage steht nicht da, sondern es steht nur die Frage da, funktioniert das für mich so? Mhm. Und ich möchte jetzt nicht darauf hin, dass ich sagen möchte, dass eine Generation Z egoistisch ist, weil das ist der falsche Ansatz. Darum geht es an der Stelle meiner Ansicht nach nicht. Abgesehen davon, dass man immer auch ein Stück weit egoistisch sein muss an dieser Stelle, weil es geht eben um das eigene Leben. Und man kann nicht von seinen Entscheidungen aus generalistisch für alle eine Lösung finden. Das kann sowieso nicht funktionieren. Also geht es am Ende um das eigene. Das ist natürlich immer ein Stück weit egoistisch. Aber es ist vor allem auch so, dass die Frage halt ist, gibt es halt irgendwie andere Konzepte, Arbeitskonzepte? Und es hat dann mit einem Arbeitsscheu in der Form ja gar nichts zu tun, sondern es hat mit einfach einer Modernisierung einer Arbeitsstruktur, einem kompletten Kulturwandel zu tun. Und ein Stück weit befinden wir uns in dem. Es ist aber auch ganz klar und offensichtlich, dass das nicht branchenübergreifend funktionieren kann. Das braucht viel, viel länger und dazu fehlt in zumindest in Deutschland auch weitgehend eine Infrastruktur, wenn ich einfach nur an passendes Personal denke und. Also das sehe ich einfach momentan überhaupt nicht. Aber um zurückzukommen auf dieses tatsächliche Generationending, meiner Ansicht nach sitzt die Generationsproblematik in ihrem Ursprung eben puncto Kommunikation. Denn die stille Generation, als ich den Namen gehört habe, wusste ich erst nicht, wie ordne ich das jetzt ein. Je länger ich drüber nachdenke, bin ich sofort bei, ja, finde ich total logisch. Weil die stille Generation ist zumeist die nicht ordentlich kommunizieren kann. Die sind halt irgendwie einfach still. Und die Generation Z ist halt irgendwie die zumeist, ne, es gibt immer Ausnahmen, aber die zumeist gut kommunizieren kann oder viel kommuniziert. Und da kommen ja schon Welten aufeinander, ne? Also, ne, da gibt es das eine Plappermäuschen und da gibt's den stillen Hans, der schon immer übrigens auf Arbeitsplatz 16 sitzt. Und das ist dann schwierig. Und da kann ich auch verstehen, dass das langfristig nicht gut funktionieren kann. Aber fängt auch Hans an zu kommunizieren. Und sei es nur, dass er kommuniziert, es ist mir ein bisschen zu viel. Ist mir vielleicht ein bisschen zu laut, ist mir ein bisschen zu durcheinander. Das ist ja schon etwas, womit Lea aus Generation X was anfangen kann. Ja, wenn sie es denn ordentlich verarbeitet und was damit anfangen will. Das ist natürlich dann nochmal ein anderer Punkt. Aber erstmal wäre das ja schon ein guter Ansatz. Worauf ich hinaus will, ist also, es muss von beiden Seiten etwas kommen. Und das Endkonstrukt ist, was kommen muss, ist ein Verständnis füreinander. Und das muss man schaffen.
Ja, wie du schon sagst. Und ein Tool dafür ist Kommunikation. Ja. Also was sind die eigenen Bedürfnisse? Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, in welcher Arbeitswelt hat auch die jeweilige Person gearbeitet? Also Thema Hierarchien. Weil ich glaube, Generationen Z und Y haben schon wesentlich besser gelernt, für sich und die eigenen Bedürfnisse auch einzustehen und die zu kommunizieren und Hierarchien nicht als gegeben zu nehmen, sondern auch zu hinterfragen oder auch die richtigen Fragen zu stellen, kontroverse Fragen zu stellen. Und ich glaube halt, dass ältere Generationen eher der Empfängermodus waren. Die haben das gar nicht in Frage gestellt, welche Arbeitsaufträge sie erhalten. Sie haben sie gemacht. Und ich glaube, das führt halt auch dazu, und das merke teilweise sogar ich, und ich bin nicht die stille Generation, weil wir stellten ja schon fest, ich bin Anfang 30, nein. Aber selbst ich merke, dass viel diskutiert wird mit jüngeren Kollegen an Stellen, wo man schon artikuliert, das ist so, aber da wird aus Prinzip schon diskutiert. Das finde ich ganz spannend und versuche, und selbst da stelle ich ganz oft auch die Frage, wieso diskutierst du das jetzt? Also ich hätte es niemals diskutiert, wenn ich sage, es ist eine Rechtsfrage, es ist eine vertragliche Geschichte, dann ist das faktisch. Für mich ganz klar. Es ist faktisch. Ja. Und selbst bei Fakten diskutiert Generation Z oder Y schon. Sehr gerne.
Ich muss direkt rein, weil ich habe dazu eine Erfahrung gesammelt und die muss ich hier unbedingt teilen. Ich bin kein Freund von Hierarchien. Überhaupt nicht. An der Stelle bin ich total Generation Z. Ja, ich finde Hierarchien nicht dumm, aber ich finde es falsch, hierarchisch im Arbeitsumfeld zu leben. So. Das bedeutet aber auch, dass natürlich am Ende des Tages nicht alle für alles verantwortlich sein können. Ja, also wenn ich jetzt sage, es gibt gar keine Hierarchien, bedeutet das, alle machen alles. Alle sind für alles verantwortlich und so.
Schwierig.
Fast nicht funktional, möchte man meinen. Ein Kollege von mir, mit dem hatte ich dazu ein Gespräch. Und ich fand das sehr, sehr spannend, weil ich habe plötzlich einen Punkt gesehen, den habe ich bis dato nicht gesehen. Ich hab einfach den Blick dafür nicht gehabt. Da wurde mir da ganz klar vor Augen geführt, das ist schön, dass du hier nicht hierarchisch arbeiten möchtest. Aber es gibt Punkte, an denen musst du eine Entscheidung treffen und die musst du im Zweifel so klar treffen, dass ich eben verstehe, warum oder beziehungsweise was habe ich jetzt zu tun? Ja, was ist der Output dieser Entscheidung für mich? Ja, und das war für mich so ein augenöffnender Moment, weil ich so dachte, ja, aber ich dachte, das mache ich schon klar. Und da habe ich gemerkt, Kommunikation ist der Key. Es war halt so, ich habe es gedacht für mich und ich habe für mich auch eine Entscheidung getroffen gehabt. Aber ich habe die Entscheidung nicht klar genug kommuniziert, weil ich gezielt das Thema Hierarchie umgehen wollte, ob meiner Position. Und das war aber am Ende ganz kontraproduktiv. Worauf ich also hinaus will, ist, grundsätzlich finde ich es sehr gesund, dass man Hierarchien nicht so stark auslebt. Aber am Ende des Tages braucht es immer eine Form von Hierarchie, um eine Funktionalität aufrechtzuerhalten. Weil es kann eben nicht alles eine gemeinschaftliche Entscheidung sein. Es kann eben nicht alles von vielen Leuten gemeinsam gemacht werden, sondern es braucht eine Aufteilung. Eine Aufteilung kann zwar im Team gefunden werden, aber es gibt auch immer die Aufgaben, die keiner machen will. Wir kennen das alle. Und dann braucht es jemand, der sagt, okay, das musst du übernehmen. Oder ich weiß, du kannst das übernehmen. Weil dann jemand auch einen übergeordneten Blick vielleicht dafür entwickelt hat, zu sehen, diese Person, die schafft das. Auch wenn vielleicht die Person selbst das an dem Punkt noch nicht sieht oder vielleicht einfach nicht will. Das kann ja auch sein, ja. Aber solche Punkte braucht es. Bedeutet, Hierarchie in seiner Grundstruktur, ja, das kann ich jetzt heute sagen, ja, braucht es. Aber ich muss nicht den ganzen Tag dran sagen, ich bin aber hier der Chef, ich fälle hier die Entscheidung und deswegen machst du das jetzt so und ich hätte das übrigens gerne End of Business. Mhm. Und weil ich heute um 14 Uhr gehe, ist End of Business übrigens um 13.59 Uhr. Viel Spaß, liebe Grüße. Das funktioniert gar nicht, meiner Ansicht nach. Und das funktioniert im Übrigen weder mit Personen, die Generation nicht Z sind, wie auch immer sie alle heißen mögen. Es funktioniert mit keinem Babyboomer, es funktioniert auch nicht mit Generation Z, weil es funktioniert nicht. Ich kann mit einem Menschen noch nicht umgehen.
Da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube auch, weswegen ich auch ein Freund von Hierarchien bin, nicht jeder möchte auch die Verantwortung teilweise übernehmen. Du hast halt auch Leute, die sagen, ich bin fein mit meiner Position hier und ich möchte gewisse Entscheidungen gar nicht treffen. Und ich bin froh, dass ich einen Chef habe oder einen Firmenchef, weil ich damit gar nichts zu tun haben möchte. Da sind Verantwortung, da sind Gelder im Spiel, das sind strategische, politische Entscheidungen, die getroffen werden müssen für das gesamte Unternehmen. da möchte ich gar nicht mitspielen. Und das würde bei einer flachen Struktur gar nicht funktionieren. Und ich bin auch deiner Meinung, dass wenn man eine komplett flache Struktur hätte in der Gesamtwirtschaft, es gibt Bereiche, wo das halt möglich ist. Gar keine Frage.
Ja.
Für manche Startup-Firmen, kleinere Firmen, es ist alles möglich. Aber ich glaube, sobald das größer wird, Aktien, Börsen, Unternehmen, ne, dann wird das echt schwierig tatsächlich, weil halt ganz viel auch, ja, sonst dreht man sich im Kreis, bis man eine Entscheidung halt getroffen hat. Weil wir halt auch unterschiedliche Menschen sind. Man hat gar nicht die Zeit dazu, eine einstimmige Entscheidung teilweise zu treffen. Und dann finde ich das schwierig. Aber die Frage ist, was sind Hierarchien oder Hierarchien auszunehmen? Du hast jetzt halt auch gesagt, du gibst es ganz klar vor. Man kann ja trotzdem Chef sein, man kann sich auch duzen, ohne dass man gleichzeitig sagt, ich fühle mich jetzt nicht für ernst genommen. Das fängt ja an einer ganz anderen Stelle halt an.
Ich finde Duzen super. Ich duze total gerne. Ich mache das im privaten Bereich genauso wie im beruflichen. Ich denke, eben jeder Mensch, der auf der Welt ist, hat seinen Platz auf der Welt aus irgendeinem Grund. Und warum sollte ich mit dem einen per Du umgehen und mit dem anderen per Sie? Wo ist hier der Unterschied? Und deswegen duze ich. Ich duze allerdings nicht von vornherein, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich eine Situation und kann dann sagen, okay, ich kann dir direkt mit dem Du einsteigen und vielleicht auch manchmal nicht, weil ich merke, das ist vielleicht der falsche Rahmen. Ne? Also vor Gericht würde ich jetzt nicht vielleicht zum Richter direkt sagen, du sage mal, was machen wir denn jetzt? Wie entscheidest du dich jetzt? Ja, das würde ich jetzt, nee, wäre ich jetzt nicht am Start mit. Aber es gibt Entscheidungen, da funktioniert es gut und es gibt Situationen, in denen funktioniert es nicht so gut. Und ja, prinzipiell finde ich aber, dass du in einem normalen Arbeitsumfeld gesund.
Ah, ich denke, manche Generationen brauchen aber noch ein Sie.
Selbst
wenn es direkte Kollegen sind.
Also, braucht es das? Braucht es das wirklich? Warum muss ich mit einem Kollegen, nur weil der Kollege schon 30 Jahre lang arbeitet, vielleicht nicht mal in dem Unternehmen, aber einfach 30 Jahre lang schon im Arbeitsleben ist, warum muss der Mensch gesiezt werden?
Ich bin bei dir, ich bin auch ein Du-Typ. Ne, weil ich auch sage, andere Sprachen geben das gar nicht her, wie im Deutschen mit dem Sie und Du. Ne?
Ja,
also Englisch gibt es einfach ein You und that's it. Das ist halt wieder so ein persönliches Geschichtchen, was man für sich braucht oder was man kennengelernt halt hat. Ich glaube, Menschen denken, wenn man sie duzt, dass man sie automatisch nicht für voll nimmt, nicht für ernst nimmt, nicht für kompetent genug. Deswegen, das sind die älteren Generationen.
Das hat ja irgendwie schon was mit Selbstwertgefühl zu tun, oder?
Absolut. Ich glaube, man hat sich das auch hart erarbeitet, dass jemand einen siezt. Das war was ganz Besonderes. Ne?
Also, ja, und ich zum Beispiel, ich wurde in der Oberstufe plötzlich gesiezt nach der 10. Klasse. Hab mich dann gefragt, warum zur Hölle siezt die mich jetzt da?
Man weiß es nicht.
Also ich war auf jeden Fall nicht ernst
zu nehmen.
Ich war auf jeden Fall nicht ernst zu nehmen. Ich bin es heute noch nicht.
Ja. Ja. Und ich glaube, das ist genau die Problematik, dass man nicht versteht, warum braucht jemand noch ein Sie? Warum reicht nicht ein Du? Deswegen gab es ja auch ganz viele Kampagnen schon in Firmen, die dann sagen, ab sofort in der Signatur schreiben wir rein, wir nennen uns nur noch, wir sagen nur noch Du, ne? Und wir nennen uns beim Vornamen. Da gibt es wirklich schon Personalkampagnen zu, um diesen Wandel...
Das heißt, da steht dann nur noch mit freundlichen Grüßen Janina.
Genau, oder es steht tatsächlich, also ich hatte das tatsächlich auch mal, dass dann so Better You oder sowas, ne? Also es gibt wirklich schon Kampagnen in den Firmen, okay, dass dann tatsächlich darauf hingewiesen wird oder man sich aktiv dazu entscheiden kann, in seine E-Mail-Signatur das einzusetzen, damit halt auch die Leute umdenken, ne? Ich glaube, da findet dieser Wandel halt langsam statt, was wir halt jetzt zu Beginn gesagt haben, weil es auch muss. Ne? Wir arbeiten zusammen und wir wollen ja diese Konflikte umgehen und einen Weg finden, in die Kommunikation einzusteigen, um wirklich diese Problematiken aus dem Welt schaffen, dass jemand denkt, ich arbeite hier viel, viel mehr als mein Gegenüber. Also Thema Effizienz, wie arbeite ich? Arbeitsweisen hattest du eben angesprochen. Ich sage jetzt nur Corona-Zeit, Homeoffice. Thema Homeoffice, ne? Also ganz großes Thema, wo ältere Generationen sagen, da ist man nicht wirklich produktiv, wenn ich zu Hause sitze, man muss ins Büro fahren, damit jeder sieht, dass ich auch da bin.
Ich habe eine junge Kollegin, die meinte letztens, ich komme dann morgen ins Büro und dann habe ich gesagt, okay, aber du hättest jetzt so einfach zu Hause bleiben können, ich glaube, so wichtig ist das morgen gar nicht. Und dann sagte sie zu mir, nee, im Büro habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie produktiver. Und dann habe ich gesagt, totales Gegenteil. Ich bin zu Hause, weiß ich einfach von mir, viel produktiver. Weil natürlich, vielleicht mache ich auch mal kurz die Wäsche zwischendrin. Ja, das möchte ich ja gar nicht, also wäre ja falsch, wäre gelogen. Aber grundsätzlich bin ich, wenn ich zu Hause bin, ich bin so richtig, ich sitze da, ich mache und mache und mache und irgendwann merke ich, dass ich Hunger habe, aber ich mache weiter. Und die Wäsche habe ich zwischendrin gemacht, aber wenn ich hätte was gegessen, forget it.
Ja, aber das ist ganz, ganz, ganz spannend, weil da merkt man halt, dass es, und da sind wir ja mit eingestiegen, dass das Geburtsjahr nicht entscheidend sein kann,
eindeutig
wie
nicht.
Ich arbeite oder wie ich mir mein Arbeitsleben vorstelle.
Nach dieser Einteilung bin ich Generation Z. Und ja, wir haben eben schon gehört, ich teile auf jeden Fall Sachen mit Generation Z. Meine gesamte Arbeitsart und Weise spricht aber tatsächlich eher für die Millennials. Und das, vielleicht kommt das von meiner Erziehung, was weiß ich, das, vielleicht kommt es auch daher, von welchen Leuten man gelernt hat. Das könnte auch sein.
Absolut, ja.
Wer vielleicht so beim Start ins Berufsleben Leute waren, an denen man sich orientieren konnte. Das könnte ja auch ein guter Faktor sein, der damit reinspielt. Und für mich ist halt so, ich lebe an vielen Stellen mehr so dieses Millennial-Thema und habe an anderen Stellen aber auch andere Punkte, die ich mit einfließen lasse, die heute eher zu Generation Z gezählt werden. Ja, deswegen sage ich ja, ich finde das so schwierig mit irgendeiner Kategorie, ja, weil das erstmal ist es blöd, anhand irgendeinem einem Geburtsjahr zu machen. Dann ist es ja auch immer sehr branchenabhängig, wie was überhaupt funktionieren kann. Und dann generalistisch auch noch zu behaupten, jemand sei in dieser Generation, wo er dann irgendwo eingeordnet wird, arbeitsscheu, faul oder nur darauf bedacht, seinen eigenen Vorteil rauszuholen. Ja, keine Ahnung, es gibt Generationen, denen wurde quasi eingebläut, du musst viel Geld verdienen.
Aber ich glaube, wir kommen immer wieder zurück, Kommunikation und auch die Individualität. Also für dich ist es zu Hause und du bist für dich gefühlt effizienter in deinem Arbeitsstil, wenn du zu Hause arbeitest. Deine Kollegin sagt umgekehrt oder deine Mitarbeiterin, ich bin wesentlich effizienter, wenn ich hier meine Ruhe, wenn ich ein Büro halt habe, wenn ich mich aus meinem Zuhause entferne. Das brauche ich, um irgendwie abschalten zu können, um mich auf die Arbeit zu fokussieren.
Und sie ist beinahe gleich alt.
Genau. Und dann sind wir wieder dabei, kein Geburtsjahr-Ding, sondern einmal, was brauche ich als Mensch, um möglichst effizient arbeiten zu können? Also in Ruhe, konzentriert, meine Sachen erledigen zu können. Und inwieweit kommuniziere ich das und inwieweit wird auch Akzeptanz da geschaffen? Ne? Und nicht das Schema F. Du musst ins Büro fahren, du musst hier immer die Letzte sein, die geht. Nur dann bist du für mich ein effizienter Mitarbeiter oder Kollege, der in meiner Welt dann nicht faul ist. Also wir kennen genug Kollegen oder haben die mal kennengelernt, die 10 Stunden auf der Arbeit sitzen, aber mehr Kaffee trinken, als dass sie am Ende irgendeinen Output für die Firma halt hatten. Das ist halt, dann ist die Frage, nur weil sie da sind, heißt das nicht, dass sie effizienter sind. Das ist ja nochmal ein Ding. Da kann jemand, der halbtags arbeitet vielleicht, wesentlich effizienter sein, als jemand, der eine Vollzeitstelle hat.
Ein schöner Ansatz ist ja zu diesen ganzen Arbeitszeitmodellen auch dieses: Mach deine Arbeit und lass sie bleiben, wenn du fertig bist. Das ermöglicht eigentlich jeder Mann, jeder Frau, einfach loszulegen, wegzuarbeiten und irgendwann zu wissen, jetzt kann ich guten Gewissens ausmachen. Und es mag für manche Leute 10 Stunden dauern und für manche dauert es vielleicht 2. Das kommt ganz auf die persönliche Form an, wie man arbeitet, wie man vielleicht im Alltag drin steht und. Das sind alles so ganz viele Faktoren und auch da. Also wir brauchen dieses Mal kein Fazit, steht schon fest, weil Communication is the key. Damit steht und fällt wirklich alles. Das ist mein absolutes Credo. Jeder, der mich persönlich kennt, wird auch wissen, dass ich der absolute Kommunikationsfreak bin. Ja, nicht, weil ich gerne spreche, sondern eher im Gegenteil, weil ich glaube fest daran, dass mit einer gesunden Kommunikation fast alles geklärt werden kann. Jedes Problem, jede Auseinandersetzung und jedes Lob funktioniert über eine gesunde Kommunikation nur so am besten.
Ja, man kann ja auch nur den Menschen vor das Gesicht schauen, vor den Kopf, wie man so schön sagt. Deswegen weiß man auch nicht, wenn es nicht artikuliert wird, was man halt benötigt. Und ich finde, von außen betrachtet etwas mitzubekommen, heißt noch lange nicht, dass ich das bewerten kann. Ob jemand jetzt faul oder wie auch immer ist, nur weil er anders arbeitet als ich auf eine andere Art und Weise. Deswegen bin ich auch immer ein Freund davon zu gucken, was ist der Outcome. Natürlich schwierig, was du sagtest, wenn jemand sagt, okay, ich brauche 10 Stunden, der andere nur 2 Stunden in Berufszweigen, wo du erreichbar sein musst.
Ne? Ja, dafür also gibt es ja meistens so Kernarbeitszeiten.
Genau, ne? Da bin ich halt auch ein Freund von, bei aller Flexibilität. Aber dass man sagt, in der Zwischenzeit, wenn ich jemanden benötige in der Zusammenarbeit, dass ich weiß, da kann ich denjenigen erreichen und ich muss mich nicht wundern, wo steckt denn der?
Ja, das, ne, ist dann so sinnhaft. Das
genau, ne, wo man dann sagt, das muss man dann schon noch irgendwie eingrenzen, der Arbeit, die Arbeitsweise oder wann man ja jemand erreichbar ist. Aber das ist, glaube ich, schon essentieller Natur, würde ich jetzt an der Stelle sagen.
Ich möchte noch eine Frage stellen. Ich habe kurz eben erzählt, wie das bei mir ist habe auch erzählt, was Erfahrungen von mir sind. Wie ist es bei dir? Andere Branche, anderes Ding. Du hast eine ganz andere Arbeitsweise auch. Bei dir ist es ja eben nicht immer nur, ich setze mich morgen klassisch irgendwie vielleicht vor meinen PC oder so. Nicht, dass es bei mir nur so wäre. Aber das ist ja auch nochmal eine ganz andere Form der Arbeit. Die fordert nochmal anders. Und wie funktioniert es da? Oder gibt es da nochmal andere Konflikte im Bereich Generationenwandel?
Also bei mir ist ja Vertrauensarbeitszeit in dem Kontext, wie ich arbeite. Also keine, klar, wir haben auch Kernarbeitszeiten. Es wird aber flexibel geschaltet, weil natürlich ich auch abends sehr lange halt arbeite oder am Wochenende, weil es halt so möglich ist. Das heißt, es kommt zu Verschiebungen zwangsläufig. Deswegen ist es halt manchmal auch recht spannend. Deswegen sage ich, bin ich ein Freund von Kernarbeitszeiten, damit man wirklich Kollegen halt auch irgendwo mal antrifft und sprechen kann. Generell ist es spannend zu beobachten, was ich ja eben schon gesagt habe, wenn gewisse faktenbasierten Sachen da sind und jüngere Kollegen die in Frage stellen, da bin ich dann, gehe ich auch in die Kommunikation und sage, da gibt es eigentlich nichts in Frage zu stellen. Da muss man tatsächlich, ich sage jetzt mal nach Protokoll oder nach Vorgaben halt arbeiten. Da merke ich und da frage ich mich tatsächlich auch mit meinen jungen 30, warum man diese Zeit verschwendet, das so lange zu diskutieren in so einem Maße. Da habe ich wirklich Fragezeichen, weil da bin ich dann wirklich dann sage ich auch ganz oft, ich glaube, ich bin da auch zu alt für, weil für mich gibt es faktenbasierte Sachen, die mache ich dann, damit ich halt meine Arbeit weiter erledigen kann, ohne dass ich das Rad 5 Millionen Mal neu drehe oder diskutiere.
Aber hat das dann jetzt damit zu tun, dass vielleicht da eine jüngere Generation sagt, wir sind hier an diesem Punkt von, das haben wir schon immer so gemacht?
Also ich liebe ja auch Dinge auch in Frage zu stellen, weil gerade in älteren Firmenstrukturen ist es ja so, dass oftmals Dinge übermittelt werden und nicht angepasst werden an neue Strukturen.
Ja.
Das hat halt oft damit zu tun, dass die Zeit fehlt, dass man das im Alltag nicht so unterbekommt. Das kennt
vielleicht
man.
Auch, dass der Wandel unterbewusst passiert.
Genau, und dass man viel mehr, also ich glaube, viel mehr hat es wirklich damit zu tun, man hat die Zeit nicht, das Ganze zu überdenken oder neu zu implementieren oder sonstiges. Ist wirklich auch echt nicht schön, weil man trägt etwas mit, was wirklich veraltet ist, was eventuell viel zu kompliziert ist für die jetzige Situation. Und ich mag es dann tatsächlich, bin ich auch diejenige, die dann gerne die Hand hebt, um das dann ändern zu können. Na, also, dass man dann sagt, lass uns bitte diesen Prozess nochmal angucken. Ich glaube, wir können das Ganze jetzt verschlanken im Sinne von, dass wir nach hinten raus effizienter arbeiten können. Weil ich ähnlich wie Generation Y und Z sagt, wenn ich arbeite, möchte ich sinnhaftig arbeiten und nicht nur abarbeiten, was vielleicht die stille Generation getan hätte. Deswegen stelle ich schon solche Fragen auch sehr gerne und stelle auch Prozesse auf den Kopf und sage, da müssen wir nochmal drauf gucken, vor allen Dingen, wenn sie mir tagtäglich begegnen. Ich habe halt eher dann das Problem, wo klar ist, das ist schon so ein verschlankter Prozess, der ist so klar umrissen mit juristischen Dingen, also wirklich Fakten, wie wir gerade schon gesagt haben.
Der definiert halt in sich.
Der ist definiert, da ist kein Spielraum, das ist wirklich klar. Da ist für mich auch klar, da ist nichts zu diskutieren. Deswegen sage ich dann auch schon jüngeren Kollegen, das ist schon definiert und faktisch basierend. Da ist nicht viel Luft zu, es ist nervig vielleicht. Aber man nimmt sich dann wirklich die Zeit, das trotzdem nochmal zu diskutieren, nochmal zu hinterfragen. Man setzt die Prioritäten anders. Also diese Hinterfragung dieses Faktenbasierten ist dann eine halbe Stunde lang, sage ich jetzt mal, wo ich sage, ich würde gar nicht diese halbe Stunde investieren, sondern hätte in der Zeit schon 10 E-Mails geschrieben.
Okay. Ja, das heißt aber auch offensichtlich, dass es an dieser Stelle halt auch Verständnisprobleme gibt. Bedeutet auch, dem Verständnisproblem ist ein Kommunikationsproblem vorausgegangen. Also wir kommen wieder zurück zur Basis.
Ja.
Mir ging es jetzt echt darum zu verstehen, dieses, also auszumerzen, diesen Punkt, das ist schon immer so und deswegen rütteln wir da dran nichts. Aber da, du hast das eben sehr schön beschrieben, da gibt es eben auch einen großen Unterschied zwischen, das ist schon immer so und wir rütteln nichts daran, weil wir es nicht anfassen wollen, oder es ist schon immer so oder vielleicht auch nur schon länger so, weil es sehr klar und durchstrukturiert bereits ist und deswegen in seiner Grundfunktion auch sehr faktisch basiert, sehr definiert ist. Und dann ist es, ne, dann ist es auch gut und dann muss man halt auch mal 5 Grad stehen lassen und dann funktioniert das auch genauso. Und das ist tatsächlich etwas, ja, da gebe ich dir recht, das ist manchmal dann sehr anstrengend. Da muss man dann doch ein bisschen Ausdauer mitbringen, um dann manchmal zu sagen, wir haben jetzt schon einen Moment lang drüber gesprochen, wir sollten jetzt einfach anfangen, es umzusetzen.
Mhm. Und deswegen sage ich, ein bisschen Verständnis habe ich dann schon, wenn einer sagt, das ist mir zu fordernd, das ist mir zu nervig, ne? Weil man tatsächlich dann das anders gelernt hat von Leuten, die einen eingearbeitet haben oder das anders kennengelernt hat. Und dann merkt man halt, deswegen sage ich ja dann immer so, ich glaube, ich bin zu alt dafür. Und wenn ich jetzt ich das schon sage, möchte ich gar nicht wissen, wie es ein Kollege sagt, der kurz vor der Rente steht. Für die muss das manchmal der Super-GAU sein, um ehrlich zu sein. Deswegen kann ich das schon verstehen.
Die kurz vor der Rente stehen, aktuell zumindest, sind oft Leute, die schon seit Jahren im ein und demselben Unternehmen arbeiten, die sehr viel Sicherheit auf ihre Jobs legen. Und das ist ja heute auch ganz anders. Es ist eine höhere Fluktuationsrate da unter den jüngeren Generationen. Das merkt man sofort. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und die ältere Generation stellt natürlich zum Ende hin nichts mehr in Frage. Ich fange doch auch nicht an, irgendwie mit 60 noch zu schauen, ob ich den Kopfstand vielleicht doch nochmal schaffe, nachdem ich bereits 60 Jahre geübt habe. Das mache ich nicht.
Spannend zu sehen an der Stelle.
Ja, ich bin da raus. Ja, ich kann Kopfstand. So. Ja, ich glaube, wir könnten ewig weiterreden über das Thema Generationsproblematik. Ich glaube auch, wir haben hier nur einen ganz kleinen Teil angerissen tatsächlich. Das kann man sehr tiefgehend beschreiben. Ich bin tatsächlich an der Stelle auch dankbar drum zu hören, was sind eure Erfahrungswerte oder gibt es bestimmte Punkte, die wir nochmal hier aufgreifen sollen. Weil ich denke, hier lohnt es sich, eine zweite Folge zu machen mit einem vielleicht genaueren, tieferen Thementeil. Und da wäre ich um Input, also ich wäre gespannt auf Input, weil den würde ich, glaube ich, sehr gerne umsetzen.
Ich glaube, generell Feedback zu unseren Folgen ist immer herzlich willkommen. Vor allen Dingen auch, wenn ihr jetzt spontan eine Geschichte halt habt, die ihr mit uns teilen möchtet. Das kann man ja sicherlich auch aufgreifen und dann mal überlegen, vielleicht wie hätten wir reagiert. Vielleicht kennen wir sowas halt auch, finde ich spannend. Weil wie gesagt, es ist wirklich ein großes Thema. Wir haben es halt angesprochen, weil wir wollen auch so ein bisschen Awareness schaffen für das Ganze, dass halt Kommunikation der Key ist und auch mal man überlegen muss, sich in die andere Person reinzuversetzen. Wie ist derjenige groß geworden? Wie ist der angelernt? Was hat der schon für Erfahrungsschatz? Wie hat der früher gearbeitet? Wir hatten im Vorfeld für diese Folge natürlich auch kurz ein bisschen gesprochen, der Lino und ich. Und denk mal drüber nach, was hatten wir für Technologien? Wir haben hier auf unserem Tisch haben wir Handys, Kameras, Laptop, alle möglichen Technologien. Und ich habe zum Lino gesagt, naja, ich kenne noch eine Telefonzelle, da gab es kein Handy. Und Büros, da gab es auch keine
Telefone. Die ist halt doch nicht nur Anfang 30.
Oh Mist, ich habe es verraten. Ne? Aber da gab es dann halt noch Telefone mit Wählscheibe.
Der hat gesagt, eins pro Etage.
Absolut, das kenne ich noch. Und das hing an der Wand.
Ja, also da kann ich jetzt nichts mehr zu sagen, leider.
Er ist sprachlos.
Ich bin sprachlos. Heutzutage gibt es Softphone.
Ja, Teams, Zoom, gab es alles nicht. Und für uns ist es halt auch absolut selbstverständlich jetzt in der Nutzung. Und manchmal merke ich halt auch, dass jüngere Kollegen so ein bisschen ungeduldig sind, wenn ältere Kollegen länger brauchen, irgendwas umzusetzen oder zu finden. Einfach mal ein bisschen auch drüber nachdenken, wo kam derjenige her, was musste der sich jetzt in kürzester Zeit aneignen. Einfach auch mal anschauen, die ganzen Entwicklungen der Handys, wann, was, wie, wo entwickelt worden ist und wie schnell das Ganze jetzt auch immer wieder weiterentwickelt wird, was die Handys halt alles können. Dann merkt man halt auch, wie ältere Generationen dahinterher hechten, weil teilweise jüngere Leute das manchmal ja auch schon gar nicht mehr verstehen. Das hat viel mit Kommunikation, Verständnis zu tun, auch mal aussprechen, ich bin gerade raus, kannst du mir das nochmal erklären und das auch nicht als schlimm empfinden. Ich glaube, das wäre mein heutiges Fazit.
Also, Appell an euch, wenn ihr schon mit dem iPhone in der Hand durch den Geburtskanal gerutscht seid, habt doch auch mal ein bisschen Verständnis für die, die noch mit der Wählscheibe raus sind. Und damit ein herzliches Dankeschön für diese Folge und wir hören uns in 2 Wochen.
Tschüss!